Ihnen kann man nur herzlich gratulieren, dass Sie diese Entscheidung gefällt haben, in diesen Tagen hier zu sein. Denn das ist das ganz besonders schöne Adventszeit, Weihnachtszeit in der Gemeinschaft unter dem Wort Gottes zu erleben. Denn das ist ja so dicht im biblischen Zeugnis, die Erwartung des kommenden Heilands. Jetzt stand auf dem Programm heute ein anderer Abschnitt, das haben wir gestern nochmal ausgetauscht, denn der Bruder Kurt Schäfer hatte den gleichen Abschnitt gewählt und das hat man nicht gemerkt gehabt. Deshalb, das eine war der sterbende Jakob. Wir kennen doch noch den Jakob mit dem Esau und mit der Erstgeburt, der so Pech gehabt hat bei seinem Schwiegervater. Wie ich mich verlobt hatte, habe ich die erste von vier Mädchen gewählt und dann die jüngste. Und da hat mein Schwiegervater gesagt, wir machen es ja nicht so wie der Laban, dass man einem zuerst die falsche andreht. Und sehen Sie, es hat der Jakob alles mitgemacht, wie der Josef verschollen war, tot, und dann lebt er doch in Ägypten. Und als Sterbender richtet er sich auf, Herr, ich warte auf deine Heil. Das macht der Kurt Schäfer jetzt am Samstag. Ich möchte heute mit Ihnen die herrliche Adventsverheißung lesen vom Bileam, 4. Mose 24. Wir haben ja in der Bibel ganz viele Verheißungen, Zusagen vom Kommen des Heilandes Jesus. Sie haben das ja sicher auch immer so in Ihrer Gemeinde getrieben, dass diese Adventsworte aus dem Alten Bund dann in der Adventszeit uns gegrüßt haben. Wir haben in unserer Gemeinde immer am Vorabend des ersten Advent eine große Adventsfeier gemacht. Und dann haben wir die verschiedenen großen Erwartungen aus dem Alten Bund zusammengetragen. Die Ankündigung, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jetzt haben wir heute Morgen so eine schöne Losung gehört und heute Abend Bibelstunde aus dem gleichen Kapitel wie die Losung, Jesaja 60. Vom hereinbrechenden Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Das bewegt mich, weil ich dran denke, es sind sicher ganz viele von Ihnen, die diese Dunkelheit in ihrem Leben so massiv spüren, dass sie sagen, es ist zappenduster bei mir. Ich bin ganz, ganz im Finstern, sitze ich. Auf das er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Der Todesschatten und die Finsternis. Und da will Jesus uns ganz besonders begegnen. Und was ganz Besonderes ist dieser Bileam. Jetzt ist bloß schwierig, wenn ich nur das eine Wort will ich gar nicht lesen, sondern ich will dann doch den Zusammenhang lesen. Kapitel 24, Vers 3. Aber Sie müssen es in Ruhe dann einmal auch noch das Kapitel 23 lesen, auch 22. 4. Mose 24, Vers 3. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach. Das ist in der Bibel immer so schön, das erhob an. Da merkt man richtig, jetzt kommt was ganz Großes. Da fängt er an, holt Atem. Und jetzt geht's. Es sagt Bileam, der Sohn Beors. Es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser, die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie das Horn des Wildstiers. Er wird die Völker seiner Verfolger auffressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Und jetzt kommt ein Wort, das gehört zu dieser Erwartung Jakobs. Herr, ich warte auf dein Heil. 1. Mose 49, steht da unten dann dran. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe, wie ein junger Löwe, will ihn aufstören. Gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. dieser Bileam als Prophet wurde ja von Balak, dem Moabiterkönig, bestellt, um Geld bezahlt, damit er Israel verfluchen soll. Und ganz geheimnisvoll, dass dieser Bileam, der ja aus dem Irak stammt, im heutigen Irak, ein Mensch ist, der die Offenbarung Gottes hat. Er hat es ja hier kurz beschrieben, der niederkniet, der die Stimme Gottes hört und er weiß, was Gott spricht, das geschieht. Und diesem Wort Gottes muss man sich beugen. Jetzt entbrennt der Zorn Balaks, der hat ja viel Geld bezahlt, um den Bileam herholen zu lassen, um Israel zu verfluchen. Da entbrannte Balaks Zorn gegen Bileam und er schlug die Hände zusammen und sprach zu ihm, ich habe dich gerufen, dass du meine Feinde verfluchen sollst. Und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh nun weg in dein Land, hau ab, geh. Ich dachte, ich wollte dich ehren, aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Bileam antwortete ihm, habe ich nicht schon zu deinen Boten gesagt, die du zu mir sandtest, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch an des Herrn Wort nicht vorüber. Und Böses und Gutes tun nach meinem Herzen, schon was der Herr redet, das würde ich auch reden. Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk, so komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, er sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, er sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber das ist jetzt unser Wort, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von Nahem. Hören Sie ihn. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Ich war ja 30 Jahre meines Lebens in der Stuttgarter Innenstadt und wir wohnten dort beim Bobscher. Das ist dort an der Bundesstraße 27, in der Hohenheimer Straße. Und das war immer so interessant, wenn Staatsgäste aus aller Welt kamen, dann sind die dort vorbeigefahren. Ich habe mal meiner Tochter, die ist jetzt auch schon bald 50, gesagt, komm schnell, wie es ein Kind war, komm schnell, du siehst zum letzten Mal einen Kaiser, das ist der Haile Selassie, vorbeigefahren im großen Konvoi. Er hat uns noch zugewinkt, es waren ganz wenig Leute an der Straße, da ist der De Gaulle vorbeigefahren, moi De Gaulle, dieser stolze Franzose. Und da ist die Queen von England vorbeigerauscht. Aber das war immer interessant. Das ist doch toll bei solchen Staatsgästen. Und das wird immer ganz großartig gemacht. Haben Sie es mal beobachtet? Eine halbe Stunde vorher wird die ganze Bundesstraße freigehalten. Die ist ja sonst immer verstopft von Fahrzeugen. Und dann kommt wieder ein Streifenwagen mit Blaulicht und wieder pfeift einer mit der Trillerpfeife. Da war es ganz aufregend, weil irgendwo ein Radfahrer noch aus dem Hof rausgefahren ist. Die Polizei war außer sich, wie da jemand noch, bevor der Konvoi kommt, das durcheinander bringt. Und dann kommt er endlich. Und da ist ein ganzer Tross mit tollen Wagen und alle, sogar ein Krankenwagen fährt mit, falls der irgendwas dazwischen passiert, für alle Fälle gesorgt. So ist in unserer Welt, wenn große Gäste kommen. Und jetzt in der Adventszeit ist das so still und bescheiden, wenn der König aller Könige, der Herr aller Herren kommt. Und das ist bei uns ganz gefährlich, dass wir das übersehen, weil wir auch nur die Sachen sehen, die spektakulär sind, die in die Augen fallen. Wir sind in diesen Tagen ja auch gefährdet, dass wir uns nur um die äußeren Dinge sorgen. Aber ich sage, Sie haben es gut gewählt, dass Sie sagen, wir nehmen uns Zeit und wollen hören in diesen Tagen und ganz auf den warten, der da kommen soll. Schön noch einmal die alte Erwartung aus dem alten Bund noch einmal mitzuerleben. Wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Das Volk Israel war durch die Wüste gezogen. Neulich hat ein großer Kirchenmann gesagt, das dritte und vierte Buch Mose brauchen ja die Christen nimmer. Da steht ja nichts für uns drin. Sehen Sie, so ist die Blindheit unserer Tage. Vierte Buch Mose, wir haben es heute. Ich bin jetzt 6 Tage in Kroatien auf einer Kurzbibelschule eines Gemeinschaftsverbandes, wo wir nur die Bücher 2 bis 4 Mose-Bücher machen. Was da alles drin steckt im Gotteswort, das ist ganz wichtig, auch im Alten Bund. Aber das Schönste hier heute, die Jesus-Erwartung im Alten Bund. Und das Volk Israel, das aus Ägypten aufgebrochen war. Waren Sie mal in Ägypten? Ich habe es immer wieder gehört, dass Leute sagen, es hat mich seelisch belastet. Das wird ja einem so toll präsentiert, wenn man da durch die alten Pharaonenruinen geht und durch die an diesen Pyramiden vorbei, die ja nur große Grabdenkmäler waren. Eine ganz komische, esoterische Religion der Hoffnung, der dunklen, dämonischen Mächte. Und da hat Gott sein Volk herausgeführt. Und er führt sie nicht den direkten Weg ins gelobte Land, sondern führt sie den Umweg durch die Wüste. Und diese Wüste, das war eine Bedrohungszeit, eine Versuchungszeit für das Volk Israel, ob sie wirklich auf die Stimme Gottes hören, ob sie warten können. Und da haben sie es immer wieder vergessen in dieser Wüstenzeit, dass der Herr, der ihnen voranzieht, der sie getragen hat, auf Adlersflügeln da ist, wie es bei uns ist. Weil wir so wenig sehen von der Gegenwart Gottes. Und die Wüstenzeit war eine bedrohliche Zeit des Ungehorsams und des Murrens gegen Gott. Und doch gleichzeitig eine Zeit, wo Gott schon seine Herrlichkeit offenbart. Schon in der Gestalt des Moses, der ein Vorläufer von Jesus wird. Wo ist denn der Mose ganz besonders ein Vorläufer von Jesus? Wie er in den Riss treten will, für schuldige Volk. Herr, nimm mich weg, ich will sterben für das sündige Volk. Aber lass doch du die Leute nicht untergehen. So wie Jesus gebetet hat für uns. Herr, Stellvertreter. Und hier die wunderbare Gestalt des Biliam. Balak, der Moabiterkönig, ein feindlicher König, der Israel nicht dulden kann, hat den Biliam holen lassen. Wir kennen ja die ganzen Geheimnisse nicht, was mit dem Biliam überhaupt los war. Wir sprachen schon beim Frühstück heute Morgen davon, es kann gut sein, dass dort in diesem Zwei-Strom-Land, wie wir sagen, viel mehr Kenntnis noch da war. Bruder Wörz hat so schön gesagt, auch von Daniel her noch das Wissen um den Kommenden. Bei Biliam schon viel früher, dass Gott schon geredet hat. Das kann ja sein, dass Gott auch mit den Völkern seine Geschichte hat. Ich habe das in der Mission oft erlebt, dass es dort in den Traditionen dieser Völker eine Erwartung gibt, die oft das Kommen der Missionare schon vorbereitet hat. Wir haben das in Burma erlebt, wir haben das in Äthiopien erlebt, dass die Stämme schon etwas erwartet haben und dann kam das plötzlich erfüllt, als die Missionare da waren und sie haben gesagt, das waren, was unsere Väter schon erzählt haben und dann in ganz wunderbarer Erfüllung. Das sind Geheimnisse, die uns nicht ganz erschlossen sind, aber das ist wichtig, dass dieser Biliam sich leiten lässt vom Wort Gottes, vom Reden Gottes und dann hat er dreimal einen Segen über Israel ausgesprochen, über diesem armen, geschlagenen, leidenden Volk in der Wüste. Der Segen Gottes. Das Erste, was der Biliam sieht, das Geheimnis Israels, abgesondert von den Völkern. Es bleibt ja bis heute ein Geheimnis, dass die Juden sich nie vermischt haben. Auch in Amerika. Sie sind immer für sich geblieben, bei dem Gott Israels, abgesondert und doch unter dem Segen Gottes stehend und bewahrt. Das steht da vorne im Kapitel 23, wenn Sie noch mal lesen wollen. Das Geheimnis, wie Israel wächst. Es gibt ja mehr Juden in den USA als in Israel. Und dass man einfach weiß, wie Gott sein Volk führt und geleitet hat. Aber jetzt kommt das Entscheidende, was über Israel steht, dass der Heiland kommt, der Messias, und die Augen des Biliam sind darauf gerichtet. Das ist das Allerwichtigste. Ich finde das so groß im Alten Bund, dass das schon immer in der Mitte steht, das Harren auf den kommenden Heiland Jesu. Wir kennen ja die ganz vielen Bibelstellen überall. War das in Israel sehr eindrücklich, wie ein jüdischer Geschäftsmann mir gesagt hat, der große, einflussreiche Stellung dort hat. Das ganze Alte Testament läuft auf Jesus zu. Man muss es immer von Jesus her lesen. Das wissen Sie ja schon lange. Das ist in Jesus erfüllt und das zielt auf ihn hin. Er ist der Heiland, der kommen wird. Ich sehe ihn und das ist das Größte bei Israel. Und das, was uns auch in unseren Gebeten so erfüllt, dass doch Israel die Augen aufgetan werden. Hier in diesem Hause wird ja sehr auch die Geschichte Israels betrachtet. Und das ist wunderbar, dass man hier diesen klaren prophetischen Blick hat. Es war ja schwer, dass in Israel die Zahl der Jesusgläubigen Juden sehr klein war. 3000 Jesusgläubige messianische Juden, wie sie sich heute gerne nennen. Judenchristen, hat man früher gesagt. Aber inzwischen ist die Zahl auf 10.000 angewachsen, die in Israel ihre Stimme erheben, die sehr stark bekämpft sind von ihrem eigenen Volk. Eine große Feindschaft aushalten müssen. Beten Sie für diese Jesusgläubigen aus dem Stamm Israels, heute in Israel, dass sie ein Licht sind in ihrem Volk. Und gerade wie die das lesen, schon was der Biliam sagt, ich sehe ihn und ich sehe ihn da. Der Biliam sagt, du kannst mir Geld geben, wie viel du willst. Ich kann nur sagen, was Gott sagt. Und das ist das Große, das ist die Erfüllung der Geschichte Israels, der kommende Heiland, der Welterlöser, Jesus, der Heiland. Für uns immer wieder schwer, dass die Juden Israel nur mit diesen kleinen Zahlen erkannt haben. Es ist etwas Schweres passiert, dass verschiedene Kirchen, auch meine eigene Kirche in Württemberg, ja, sich wiederholt, immer wieder dagegen ausgesprochen hat in den Synoden, dass Juden das Evangelium von Jesus gesagt werden soll. Und da ist in Württemberg das Allerschlimmste passiert, dass auf der Empore bei so einer Debatte der Alfred Burchardt saß, der den Evangeliumsdienst für Israel gegründet hat und selber Jude war, aber ein jesusgläubiger Jude. Und keiner hat ihn gefragt, was sagst denn du als ehemaliger Jude, der jesusgläubig ist, dazu? Dass man den Juden, die jesusgläubig sind, verbieten will, dass sie ihren Volksgenossen vom Heiland Jesus sagen, gibt es eine größere Verdrehung der Sachen. Und darum muss es uns bewegen. Ich habe noch nie einem Juden ein Jesuszeugnis gegeben. Aber ich weiß, dass die jesusgläubigen Juden immer sagen, das wird ganz schlimm, wenn du es nicht getan hast. Das musst du. Und gerade auch mit der unheilvollen Geschichte, die wir Deutschen haben, schulden wir Israel dieses große Zeugnis. Aber wir wollen alles tun, diese klar bekennenden, evangelisierenden Judenchristen in Israel zu fördern und zu unterstützen. Das ist unser Auftrag. Damit sie Jesus erkennen und Jesus finden, weil Israel keinen Frieden finden wird, auch in den Bedrängnissen, die vor ihnen liegen und auch in diesen weltpolitisch unruhigen Tagen. Wer hat denn das geglaubt von einem arabischen Frühling? Nein, das ist eine Islamisierung der Nachbarn Israels. Und dass wir wissen, aber Gott geht seine Geschichte mit seinem Volk und was er gesagt hat, wird er erfüllen. Aber wichtiger ist, dass wir es entdecken. Heute Abend werden wir noch einiges dazu sagen müssen. In der Finsternis unseres Lebens, in der Dunkelheit unseres Lebens. Das ist ja immer das Wichtige. Die ganzen Symbole, die ja für unsere Freunde so wichtig sind, wenn sie das sehen, wir ja alle mitfeiern auf dem Weihnachtsmarkt, unsere Nachbarn, die sonst vom christlichen Glauben nichts wissen wollen, aber Weihnachten feiern sie alle mit. Da sollten wir uns mitfreuen und sagen, toll, dass ihr es begriffen habt, aber das Eigentliche sind nicht die Lichter, sondern dass Jesus das Licht ist, das alle Welt erleuchtet. Dass wir es dann bekennen und sagen, dort wirst du erst die Freude finden. Das andere Licht verlöscht wieder, das bleibt nur ein kurzes Gefunkel. Und deshalb, das Erste, was Biliam dort sieht, ich sehe ihn aber nicht jetzt. Also er kommt erst. Ich schaue ihn aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Ein Stern, der funkelt und der leuchtet. Ich selber fahre einen Mercedes, der Stern aus Untertürkheim, Markenzeichen, im 25. Jahr funkelt er noch immer. und ist nicht rostig. Das ist doch toll. Aber auch vergänglich. Und interessant, die großen Führer unserer Zeit, das mit den Stars, das ist ja Englisch, das Wort von den Sternen. Das ist interessant, die Stars, die bewundert werden. Und wir kennen es von unseren jungen Leuten, wie sie bei ihren Enkeln, kennen Sie es doch, wie die ihre Stars haben. Da schwärmen sie für die großen Musikstars. Und erschütternd, wie schnell diese Stars wieder untergehen, diese Sterne, die die haben. Offenbar hat es der Mensch sehr gern, dass er sich im Sonn, im Lichte dieser großen Gestalten, und das ist unseren jungen Leuten immer ganz groß, so ein Musikstar, der da angejubelt wird und der verhimmelt wird, angehimmelt wird. Und das ist schön, wir haben einen Star, einen Stern, der funkelt. Und das bei Jesus ist so wunderbar. Der Stern, der da leuchtet am dunklen Firmament. Der Glanz ist die Ankündigung des kommenden Tages, der Morgenstern, der leuchtet. Der kommt und schon den kommenden Tag, den anbrechenden Tag ankündigt. Der Weihnachtsstern, der ist doch da. Und das, was Bruder Wörth dann auslegt, das ist so schön von den Weisen, die den Stern gesehen haben. Mit diesem Stern nachgegangen sind, bis sie das Kind in der Krippe gefunden haben, das schon angekündigt hat, was denn kommen soll. Was war denn bei Jesus so attraktiv, als Jesus kam? Es war ja erschütternd, dass Jesus in der Demut und in der Niedrigkeit kam. Niemand von uns ist so geboren worden im Stall und in der Krippe liegend, in der völligen Niedrigkeit. Und das ist die Art von Jesus bis heute, dass er sich niemand aufdrängt, aber das, was er tut und auch was er spricht, ist so gewaltig. Und deshalb muss man genau hinhören und genau hinsehen in diesen Tagen, wie er sein Wort uns sagen lässt und wie er zu uns spricht mit seinem großen, wunderbaren Trost und wie er hineinkommt in unsere Zeit und wie er das sagt: Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Ich habe eigentlich heute mit Ihnen dieses Lied singen wollen. Das schöne Adventslied von Paul Gerhardt. Warum willst du draußen stehen? Jetzt haben wir festgestellt, in all diesen Büchern kommt es gar nicht mehr. Kennt es noch jemand von Ihnen? Warum willst du draußen stehen? In der Welt ist alles nichtig. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig. Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Was habe ich denn überhaupt? Und dann kommt aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Er schenkt sich uns in diesen Tagen. Er will sie umhüllen mit seinem Frieden. Er will mit ihnen sein und will deine Sorgen tragen, will deine Last der Sünde abnehmen und dich ganz halten in seiner Nähe und seiner Geborgenheit und seinem Frieden. Das ist ganz wunderbar. Der Biliam wollte ja eigentlich nicht mitgehen, als der Balak ihn gerufen hat. Nein, er wollte zuerst mitgehen, aber dann hat die Eselin gestreikt. Und er hat gesagt, sie will nicht, also sie geschlagen. Und dann wissen Sie, er hat mit Eselin gesprochen. Das ist alles die Biliams Geschichte. Wie sie ihm den Fuß eingeklemmt hat, in dem engen Hohlweg. Und dann hat Gott gesagt, jetzt geh, aber dann segne. Aber Israel nicht verfluchen. Aber das Wunderbare, dass er uns schon im Alten Bund darauf hinweist, dass Jesus dieser Stern ist. Wunderbar, wie wir es dann haben. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe. Der Stern, der leuchtet in meinem Leben, der funkelt in der dunklen Nacht. Jetzt haben heute Morgen schon ein paar zu mir gesagt, es war nicht so ideal mit dem Schlafen, was wachgelegen. Ich bin auch sehr viel wachgelegen. Aber das liegt an unserem Alter. Im Alter braucht man weniger Schlaf als bei den Jungen. Sie glauben mir es nicht, es glaubt mir niemand, aber steht in den Schlafstatistiken der Ärzte, im Brockhaus können Sie es nachlesen, die behaupten, ab 50 braucht man nur noch 5 Stunden Schlaf. Steht wirklich drin im Brockhaus. Also weil es spinnt der Brockhaus, aber steht drin. Aber ich habe entdeckt, heute Nacht so wunderbare Gedanken gehabt, ganz wunderbare Gedanken. Und das ist doch schön, wenn Sie im Bett wach liegen und Sie sagen, schlafe ich nicht, schlafen Sie natürlich noch viel weniger. Gell? Und Sie dann sagen, jetzt will ich mal nachsinnen, über die herrlichen Dinge, die mir mein Heiland heute in der Nacht sagen will. Und da wünsche ich Ihnen, dass plötzlich diese Worte anfangen zu funkeln. Ich bin bei dir. Ich will mit dir sein. Ich will dich führen und leiten. Wie mein Bruder Rolf jetzt heimgerufen wurde, hat es uns so tief bewegt, wie Gott ihn in den letzten Lebenstagen auch so geführt hat. Er war ja noch in Chisinau, in Moldawien, hat dort gesprochen, das war dort wichtig den Christen. Er war noch in Glauchau bei einem großen Gemeinschaftstag mit 1700 Leuten vom sächsischen Gemeinschaftsverband und war noch in der Eidlinger Bibelstunde und war dann noch in einem Gemeindeabend, Gemeindenachmittag in Kubingen und hat ihn immer eins bewegt, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Er hat gesagt, dass uns das wichtig ist, ganz, ganz nah bei Jesus und immer näher zu ihm hin. Das muss im Alter unser großes Ziel werden. Er war immer wieder bedrückt und hat gesagt, wie viel waren einmal in der Jugendarbeit bei uns mit dabei, die sich für Jesus entschieden haben. Wo sind sie heute? Sie sind nicht bei Jesus geblieben. Es hat sie irgendwo hingetrieben. Und Sie merken auch ganz viele, die im Alter verlottern und gar niemand der Jesus-Nachfolger sind. Da muss man kämpfen und sich mühen, dass ich bei Jesus bleibe. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienst zu stehen. Und ich will doch beim Ziel dabei sein. Ich will doch die Krone des Lebens empfangen. Und wie seine Frau dann gesagt hat, warum hast du das so arg betont? Dann hat er gesagt, ich wusste das. Herrlich, wird der Herr hat schon vorbereitet. Und das soll auch bei uns heute so sein, dass wir sagen, Herr, ich will doch immer näher zu dir hin, im Lichte deines Stern, von dir stehen, in deinem Licht. Wenn der Stern leuchtet in der Nacht, ich sehe ihn, diesen Stern, der leuchtet und der mein Leben hell macht. Das ist das erste Zeichen des großen Lichtes. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wir sprechen heute Abend noch mehr drüber, über dieses Licht. Das gehört ganz in die Adventszeit rein. Der Stern hat nur dort für uns seine Bedeutung, dass er uns Licht bringt in unsere Dunkelheit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit oder in deine Dunkelheit. Schön, in deine Dunkelheit. Und ich will es Ihnen nochmal zusprechen. Er macht deine Finsternis Licht. Wo dich heute bekümmert, was liegt auf mir? Alles Dunkle, er macht es hell. Du bist in seiner Hand geborgen, so wie er Israel durch die Wüste führt, auf dieses große Ziel zu. Immer näher zu Jesus hin, immer näher zu ihm, dass ich ihn schaue. Und das Nächste, ein Stern hat eine wichtige Aufgabe in der Navigation. Sie kennen das von den Seeleuten, wenn die ihren Sextanten ausrichten und sich orientieren auf der Landkarte, wo bin ich denn überhaupt? Der Stern ist wichtig zur Navigation. Ich habe mal einen ehemaligen Kapitän kennengelernt, der hat bei der Lufthansa Piloten ausgebildet in Bremen. Und er hat mir erklärt und er hat gesagt, jeder Lufthansa-Pilot, der muss ganz genau ausgebildet sein an den Himmelskörpern. Es könnte ja mal passieren, dass alle Instrumente ausfallen und dann müsste er sich auch mit seinen natürlichen Augen orientieren können und seinen Kurs finden können, wenn alle Instrumente versagen. Und das ist schön, die Sterne zeigen uns den Kurs. Nicht, wie die falschen Wahrsager meinen, dass unser Schicksal in den Sternen geschrieben wäre, der Astrologen. Nein, nein, in ganz anderem Sinn. Sondern die Sterne zeigen uns unseren Kurs, dass ich meinen Weg finden kann. Dass ich weiß, wo ist mein Kurs, wo gehe ich richtig hin. Und darum ist es so wunderbar auch hier, dass dieser Stern, von dem der Biliam redet, er gibt eine Orientierung für verwirrte Leute. Ein Stern, der mir meinen Kurs zeigt. Und das ist wieder für uns wichtig, dass Jesus uns in diesen Tagen uns ganz neu unseren Kurs zeigen will. Herr, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Aber du gehst voran, das ist doch gut. Er läuft nicht hinten rein, er geht voran. Lass mich deinen Weg sehen, Herr, dass ich meinen Weg gehen kann. Was sind das oft für Entscheidungen? Soll ich jetzt umziehen? Soll ich ins Heim gehen? Im Alter ganz arg schwierig. Was soll ich denn machen? Herr Jesus, geh du voran. Und wenn du vorangehst, du bist mein Stern, der mir Orientierung gibt, auch in einer wirren Zeit und auch in einer Wüstenzeit, dass ich meinen Weg gehen kann. Es kommt noch einmal ganz arg schön beim Daniel, dass die Lehrer leuchten wie die Sterne. Ist auch was Schönes. Dass die Wahrheiten des Glaubens in meinem Leben ganz wunderbare Lichter sind am Firmament, die mir meinen Weg zeigen, dass wir sicher gehen können. Und dann können wir auch unseren Weg ganz getrost und fröhlich gehen. Biliam hat ganz viel entdeckt. Der Stern, der funkelt mit seinem Licht. Der Stern, der mir Orientierung gibt, das ist der kommende Jesus, der in diesen Tagen bei mir Einzug halten will. Und dann spricht er schon vom Zepter. Dieser schwache König, das ist das Dritte. Der schwache König ist doch König. König und Herr. Im Alter denkt man ja manchmal über seine Lebensführung nach. Ist ja interessant, wie man viel erst im Alter versteht. Vielleicht hat man sich früher oft aufgelehnt und hat gesagt, warum verläuft mein Leben so komisch? Im Alter merkt man plötzlich, das war wunderbar, wie ein der Herr geführt hat. Ganz anders, als man wollte. Der Herr wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Aber es war wunderbar. Und da hat in meiner Jugend ein Lied eine große Rolle gespielt, das man damals gesungen hat. Unser Land für Jesus soll die Losung sein. Und da heißt auch mein Herz für Jesus, König, ziehe ein, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Ich sage manchmal den jungen Leuten, wisst ihr das eigentlich, dass Jesus nicht bewundert sein will von uns? Er will auch nicht, ich frage mich da immer, will er eigentlich gefeiert sein? Jesus ist ja nicht ein Star, dem man zujubelt wie den Filmsternchen. Sondern Jesus will, dass er als König in unserem Leben herrschen kann. Meinen Willen beuge, herrsche du allein. Mein Wille ist oft so blockierend, dass er als König nicht einziehen kann. Und ich kriege doch den Frieden Gottes, erst wenn ich sage, ja Herr, wie du es machst, so ist richtig. Und ich gebe mich dir ganz hin, dein Wille ist das Beste. Dein Wille ist das Beste. Jesus hat nichts getan, außer was der Vater von ihm wollte. Der Sohn kann nichts aus sich selber, nur was er sieht, den Vater tun. Für Jesus war es ganz wichtig. Jesus macht nicht einfach alles, nur was der Vater will. Und das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens bei uns. Herr, dein Wille geschehe. Geht uns ganz schwer über die Lippen. Dein Wille geschehe. Gerade in den entscheidenden Dingen, in Krankheitsnöten. Herr, du hast Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dein Wille geschehe. Und du bist der König. Jetzt fang doch an, in meinem Leben zu herrschen. Wir dürfen wissen, dass der Herr Jesus auch in der Weltgeschichte herrschen wird. Er wird mit Israel fertig werden. Er wird mit den Völkern der Welt fertig werden. Auch mit einer entarteten Christenheit, die von Jesus weggeht und fremde Wege geht und sich mit der Welt vermählt. Überall wird Jesus zum Ziel. Er wird sein Reich aufrichten. Er ist der König, der sein Gottesreich heute schon aufrichtet. Und da wollen wir bloß bitten, dass er es auch aufrichtet in unserer Familie und bei unseren nachfolgenden Generationen und Enkeln, dass er sein Königreich aufrichtet, Jesus als der Sieger, König, mit seinem Zepter herrscht. Wunderbar, was wir erleben dürfen über den siegenden Herrn. Ich bin immer wieder überwältigt von den Missionsberichten. Am meisten im Moment, was Gott unter den Zigeunern tut, was unser Jesus eine Ernte einholt in China, in Laos, in Kambodscha, in der Verfolgung unter Muslimen in Iran, unter Lebensgefahr. Das ist ganz gewaltig. Also lesen Sie Missionsberichte bloß, gucken Sie immer, wo was geschieht fürs Reich Gottes, wo Menschen unter dem Zepter von Jesus ihn finden, den Heiland erkennen. Das ist ganz groß. Ich behaupte immer, noch nie hat so eine große Sammlungsbewegung noch gegeben, wie in diesen Tagen nochmal. Und das ist so, nur bei uns in den westlichen Ländern ist so durch. Da ist die Schwindsucht ausgebrochen. Aber in so vielen Teilen der Welt ist das so gewaltig. Was noch einmal in Ländern, wo das Evangelium noch nie verkündigt wurde, in Zentralasien, in Kasachstan und Kirgisistan und Usbekistan und Tadschikistan, noch nie das Evangelium verkündigt. Heute eine große Ernte, schon wieder Verfolgung, aber der Herr Jesus herrscht über seine Feinde. Und der Herr Jesus richtet sein Reich machtvoll auf. Jetzt tu es doch auch bei uns in unserem Herzen und in unserer Familie und komme du in unserem Leben und herrsche. Da steht immer auch so ein Wort, da tut man meist beim Bibellesen, dass wir sind alle so friedliebende Leute, das dann überschlagen und kürzen das schnell. Er wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne setzt. Doch, es ist ganz schlimm, wenn man Jesus Widerstand leistet. Das ist ganz schlimm. Und der Herr Jesus zerschmettert auch den Widerstand der Feinde. Und er wird auch den Teufel zerschlagen. Er ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Der Herr Jesus kann auch zerschlagen. Und darum ist so wichtig, dass er bei uns einzieht als der Friedenskönig und als der Herr. Und dass er in diesen Tagen unser Leben reich mache und erfülle mit seiner Gegenwart. Und wir teilhaben an dieser herrlichen Verheißung, die der Biljam gesehen hat. Und dass Israel die Augen aufgetan werden, dass sie ihn, ihren Heiland und Messias erkennen. Wir wollen noch beten. Danke, Herr, dass dein Wort durch die Jahrhunderte hindurch wahr und gewiss ist. Und dann mach es auch wahr für uns, dass wir dich so erkennen dürfen, wie der Biljam dich schon gesehen hat, viele Jahrhunderte im Voraus. Und dass wir das erleben dürfen, dein Zepter, das du aufrichtest. Wir wollen die Tore weit machen und die Türen in der Welt hoch, dass du als König der Ehren auch in unser Leben einziehen kannst. Aber wir bitten dich auch für dein Volk Israel, dass sie dich erkennen. Und wir bitten dich für unsere liebsten und nächsten Verwandten, dass sie in diesen Tagen doch dich erkennen, dass du an ihre Türe klopfen kannst und sie dich aufnehmen. Herr, wir bitten dich für unsere Städte und Dörfer, für unser Land, für unser Volk, dass sie nicht über allem feiern, nur das Äußere sucht. Sie ahnen doch etwas von dem großen Frieden und der Freude, die nur du bringen kannst, aber sie kennen dich nicht. Herr, darum gib doch überall, wo auch Gottesdienste gefeiert werden, dass dein Name groß wird und dass Menschen dir begegnen. Und segne uns auch hier in diesen Tagen unter deinem Wort. Amen.